DW Menschen und Märkte.
EU-Konzerne können den Iran-Deal nicht retten. Flixbus greift auf dem US-Markt an. Und die beliebteste iPhone-App der Welt kommt aus China. Das sind die Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Siemens, Daimler, Peugeot oder Airbus, allesamt europäische Unternehmen, die Geschäfte im Iran haben. Nun drohen ihnen Sanktionen aus den USA. Die EU würde ihnen gerne helfen, hat aber nicht die Mittel dazu. Hören Sie einen Beitrag von unserem Brüsseler Korrespondenten Ralf Siener, der mit dem Sicherheitsberater von Donald Trump beginnt.
Is the United States going to sanction European companies that do business with Iran?
Werden die USA Sanktionen gegen europäische Unternehmen verhängen, welche Geschäftsbeziehungen zum Iran haben? Auf diese CNN-Frage reagiert Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton zunächst ausweichend, um dann aber klarzustellen:
The answer is it's possible, it depends on the conduct of other governments.
US-Sanktionen gegen europäische Firmen seien möglich, das hänge vom Verhalten der jeweiligen Regierung ab, kündigt John Bolton an. Vor allem für französische Firmen steht viel auf dem Spiel. Der Energiekonzern Total hat einen 5-Milliarden-Vertrag mit dem Iran unterzeichnet, um gemeinsam mit der staatlichen iranischen Ölgesellschaft das größte Gasfeld der Welt zu erschließen. Der französische PSA-Konzern beherrscht mit seinen Peugeot mittlerweile 30% des iranischen Automarktes. Konkurrent Renault konnte im vergangenen Jahr immerhin 160.000 Wagen in der Islamischen Republik Iran absetzen. Die deutsche Linde-Gruppe unterhält Geschäftsbeziehungen zu Teheran, die dänische Danske Bank und der deutsche Weltkonzern Siemens. Erst einmal muss man genau analysieren, was Donald Trumps Entscheidung konkret bedeutet, betont Siemens-Chef Joe Kaeser gegenüber CNN.
What exactly has the decision been?
Der neue US-Botschafter in Berlin rät den deutschen Konzernen, sofort alle Geschäftsaktivitäten im Iran einzustellen. Doch dazu ist Siemens-Chef Joe Kaeser momentan jedenfalls nicht bereit.
So as far as we see for now is that all ongoing orders which have been placed ahead of the time, you know, can still be served.
Alle vor Trumps Kündigung des Atomabkommens aus dem Iran eingegangenen Aufträge könnten noch abgearbeitet werden, interpretiert Siemens-Chef Kaeser zurzeit die Situation. US-Finanzminister Mnuchin spricht von einer 90 bis 180 Tage Frist.
But there is not any new orders which we can take.
Neue Aufträge aus dem Iran könne man aber nicht annehmen, stellt Siemens-Chef Kaeser gegenüber CNN klar. Siemens hat mit dem US-Verteidigungsministerium einen 5-Jahres-Vertrag über rund 4 Milliarden Dollar geschlossen. Die US-Armee und zivile Kräfte sollen von Siemens mit radiologischen Systemen, passendem Zubehör und den dazugehörigen Schulen versorgt werden. Der Siemens-Chef hat deshalb kein Interesse daran, die Trump-Regierung wegen des Iran zu verärgern.
Being responsible for 387,000 people across the world.
Er sei schließlich für 387.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt verantwortlich, erklärt Joe Kaeser gegenüber CNN. Da sei er verpflichtet, die Siemens-Interessen gegenüber den hausinternen Meinungen und Werten mit Vorsicht auszubalancieren. Und das Siemens-Interesse am amerikanischen Markt ist zwangsläufig deutlich größer als an den Geschäftsverbindungen zum Iran.
We don't have that big of a business in Iran.
Wir machen keine großen Geschäfte im Iran, betont Siemens-Chef Kaeser. Man sorge lediglich für den vereinbarten Service und dafür, dass bereits gelieferte Maschinen gewartet werden.
There is an ongoing, you know, service sort of business in maintaining the capacity.
Da Europas multinationale Unternehmen eng mit dem US-Finanzmarkt verbunden sind, steckt die EU in einem Dilemma. Sie würde gerne europäische Unternehmen im Iran unterstützen und vor amerikanischen Sanktionen schützen. Aber ihre Mittel reichen dazu einfach nicht aus.
Ralf Siener berichtete. Wir bleiben beim Thema Iran und den drohenden US-Sanktionen. Klaus Friedrich ist Iran-Experte beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA. Im Interview mit meinem Kollegen Klaus Ulrich meint er, dass der iranische Markt für deutsche Maschinenbauer nicht unwichtig sei und von den möglichen US-Sanktionen vor allem China profitieren würde.
Herr Friedrich, welchen Stellenwert hat der Iran für die deutschen Maschinenbauer?
Rein finanziell gesehen liegt er im Moment auf Platz 39 der Exportstatistik mit 900 Millionen Euro. Das ist jetzt also nicht so fürchterlich viel. Strategisch ist der Markt allerdings deutlich wichtiger, weil er ein relativ hohes Nachholpotenzial an Maschinen und Anlagen hat. Bei einem halbwegs störungsfreien Geschäft wäre der Iran wahrscheinlich unter den irgendwo auf einem Platz 20 bis 30.
Jetzt haben Sie gesagt, wäre, und jetzt kommen Ihnen die US-Sanktionen dazwischen. Wie wird sich das auswirken? Werden die Geschäfte jetzt völlig abgewürgt?
Ich persönlich glaube nicht, dass sie völlig abgewürgt werden, aber sie werden wahrscheinlich wieder etwas rückläufig sein. Das hängt von zwei Faktoren ab. Erstens, ob der Iran im Nuklearabkommen bleibt und die EU auch, weil nur dann können wir überhaupt weiter Iran-Geschäft machen. Und dann wird es eine individuelle Unternehmensentscheidung sein, ob man noch Iran-Geschäft unter dem Damoklesschwert von US-Drohungen aufrechterhalten kann oder möchte. Das heißt, einige Firmen werden sich wieder zurückziehen und andere Firmen werden drinbleiben. Das ist extrem schwer zu prognostizieren, wie viele das nun letzten Endes sein werden.
Das heißt, diejenige Firma, die im Iran Geschäfte macht, die hätte in Zukunft Probleme, in den USA noch einen Fuß in die Tür zu kriegen, oder wie ist das zu verstehen?
Nicht in Bezug auf die reinen Geschäftsmöglichkeiten. Ein Einfluss auf das US-Geschäft, also auf Kundenverhalten, das sehen wir schon seit Jahren eben nicht. Aber wenn es zu Sanktionen gegen einzelne Unternehmen kommt, sodass es den US-Kunden verboten ist, Waren von diesem sanktionierten deutschen Unternehmen zu beziehen, dann wäre der US-Markt für dieses Unternehmen quasi tot.
Jetzt hat ja der Iran einen gewaltigen Nachholbedarf an Maschinen und ähnlichen Produkten. Sie haben es eben erwähnt. Inwiefern wurde denn die Konkurrenz der deutschen Maschinenbauer von dem Rückzug der Deutschen profitieren?
Genauso wie das schon vor 5-6 Jahren passiert ist, als wir die erste große Sanktionswelle haben. Die deutschen und italienischen Maschinenbauer, die muss man immer mal beide betrachten, das ist nicht nur Deutschland, hatten vor circa 10 Jahren ungefähr ein jährliches Exportvolumen zwischen 1,1 und 1,5 Milliarden Euro. Also zusammengenommen rund 3. Und China war damals noch deutlich unter einer Milliarde Euro. Als die Sanktionen kamen, haben die Chinesen die Lücken gefüllt, zusammen mit den Koreanern. Und das hat eine Verschiebung von über 1,5 Milliarden Euro in Richtung Korea und in Richtung China bewirkt. Heute liegt China im Maschinenbau mit 2,3 Milliarden vorn, gefolgt von Deutschland mit 900 Millionen und Italien mit ebenfalls 900 Millionen. Und da sehen Sie schon ungefähr die Position.
Also könnte
das heißt, der chinesische Anteil und auch die chinesischen Mengen werden definitiv wieder raufgehen, ja.
Das heißt, könnte man überspitzt formulieren, die US-Sanktionen öffnen chinesischen Maschinenbauern die Türen im Iran?
Richtig. Außer die USA würden chinesische Maschinenbauer sanktionieren und damit genauso unter Druck setzen, wie sie es mit europäischen Firmen machen können oder wollen. Die Frage ist halt, ob die chinesische Regierung sich das gefallen lassen würde.
Die USA haben aber keine besonderen Geschäftsinteressen in der Region, oder? Gibt es amerikanische
Aktuell
Maschinen?
Aktuell nicht, nein. Nein, die USA haben schon seit vielen, vielen Jahren, fast 20 Jahren ein Totalembargo gegen den Iran, sodass es nennenswerte US-Lieferungen, also offizielle US-Lieferungen nicht gibt. Die inoffiziellen oder die indirekten US-Lieferungen, die stehen auf einem anderen Blatt Papier, aber die sind halt statistisch nicht zu erfassen. Wobei auch dort die Menge sich in Grenzen hält.
Das war Klaus Friedrich von VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Ulrich. Das Münchner Unternehmen Flixbus will auf dem US-Markt mitmischen. Es will vor allem den Greyhound-Bussen auf der Langstrecke Kunden abjagen. Deren Image ist ramponiert. Die Fahrzeuge gelten als schmuddelig. Dennoch sind sie eine günstige Alternative zum Flugzeug. Heute soll in Los Angeles, wo Flixbus seinen US-Sitz hat, der Startschuss für die Expansion erfolgen. Das Unternehmen verfolgt dabei ein anderes Konzept und glaubt, damit den Markt aufrollen zu können. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Flixbus fährt in den USA mit dem gleichen Konzept vor wie in Europa. Lokale oder regionale Partner stellen die Busse und wickeln die Fahrten ab. Die Münchner organisieren in der US-Zentrale in Los Angeles Genehmigungen, Marketing, Ticketverkauf. Busfahren im Uber-Style nennen die US-Medien das. Kampfpreise sollen die Amerikaner in die grünen Busse locken. Der Trip von Los Angeles nach Las Vegas ist ab $2,99 zu haben. Und Flixbus habe in jeder Stadt mehr Haltestellen als die großen Konkurrenten Greyhound oder Stagecoach, sagt US-Chef Pierre Gourdin. In einer Stadt wie L.A. mit 18 Millionen Einwohnern reicht eine einzige Haltestelle nicht. Mit uns kann man zum Beispiel direkt vom Unicampus nach der Vorlesung nach Las Vegas fahren.
Have a nice night out with your friends.
Mach dir einen schönen Abend mit deinen Freunden, sagt Gourdin. Die erste planmäßige Fahrt an einem Freitag, nämlich am 1. Juni, kostet allerdings nicht knapp $3, sondern knapp $10. Und Konkurrent Greyhound hat auch nicht nur eine, sondern 5 Haltestellen in Los Angeles. Allerdings ist er mit $20 bis $25 pro Fahrt tatsächlich deutlich teurer als der Newcomer. Die Deutschen wollen aber nicht nur über den Preis, sondern auch über die Experience punkten. Das dürfte wichtig sein, denn Busfahren gilt in den USA als unkomfortabel, langsam, beinahe schäbig. Und Flixbus will Leute in die Busse holen, die bisher gar nicht verreisen, weil es ihnen zu teuer ist.
For many people, progress is about always going faster and building.
Für viele Leute heißt Fortschritt ja, immer schneller zu fahren, Hyperloops zu bauen und Ähnliches. Für uns ist Fortschritt, wenn wir dem Drittel der Amerikaner, das bisher gar nicht reist, die Möglichkeit dazu geben. Es gebe keine Ausrede mehr, sagt Pierre Gourdin, sich nicht auf den Weg zu machen. Zumindest in den Städten, in denen die Flixbusse an die Haltestelle brummen. Zum Start ist das Streckennetz mit 21 angefahrenen Städten in Nebraska, Arizona und Kalifornien eher überschaubar. Und in Kalifornien gibt es noch keine Verbindungen in Silicon Valley bzw. die Bay Area. Die Genehmigungsverfahren laufen noch. Flixbus hofft, auch dort bald fahren zu können. Und dass das Fahrrad dann für gut $10 mit darf, könnte besonders der modernen, umweltbewussten Klientel dort gefallen. Genauso natürlich wie das zeitgemäße Online-Angebot. Wir haben die beste App. Man kann den eigenen Bus genau verfolgen, weiß Bescheid wie bei den Mitfahr-Apps. Kein Stress mit Verspätungen oder verpassten Bussen. Man kann den Bus natürlich trotzdem verpassen, aber dann kann man ihn sogar online verpassen. Na, wenn das kein Argument für eine Flixbusfahrt ist.
Über die hochgesteckten Ziele von Flixbus berichtete Reinhard Spiegelhauer. Eine Video-Wish-App ist im Moment der neueste Hype in China. Eine Art Mischung aus Snapchat, Instagram und YouTube. In China kennen alle Douyin, das im Westen höchstens als TikTok bekannt ist und plötzlich als Nummer 1 bei iTunes die meisten Downloads hat. Was man damit macht und wie es funktioniert, hat sich Markus Pfalzgraf angeschaut.
Zhang Chuanfang springt auf ihrem Bett herum. Ihr Freund Lu Wenlong, wie sie Anfang 20, hat sie dabei mit dem Handy gefilmt. Plötzlich laufen Musik und Video schneller. Chuanfang hampelt ziemlich herum, mit ein paar Klicks so bearbeitet in der App Douyin, die in deutsch- oder englischsprachigen Märkten TikTok heißt. Man kann liken, kommentieren und weiterleiten, sagt Lu Wenlong, wie bei WeChat Moments, sagt er. Also ungefähr wie bei Instagram, Facebook oder WhatsApp-Status, nur eben mit Videos. Man kann zeigen, was man so macht. Singen, tanzen, kochen, dein Haus, dein Auto und alles andere. Man kann auch lustige Sachen zeigen, wie man Leute verarscht oder Mädels kennenlernt. Es gibt viele Effekte. Man kann das Video verlangsamen oder was drüber sprechen. Schüttel den Sound. So ungefähr könnte man Douyin auf Deutsch übersetzen. In der App landen die Videos alle in einer großen Feed, die immer anders ist. Man sieht nie das Gleiche, kann einfach weiterwischen zum nächsten Video. Ich beobachte gerne Leute, sagt Zhang Chuanfang. Sie schaut einfach herum auf WeChat oder Douyin oder klickt Gefällt mir. Sie sagt, Ich poste oder kommentiere nicht selber. Es dauert zu lange, ein Video zu machen, manchmal einen ganzen Tag. Beim Drehen muss man ja ständig anhalten und schneiden. Bevor das online ist, vergeht viel Zeit. Etwas schneller geht es mit Dubsmash oder der Android-App Musical.ly, mit der man kurze Musikvideos mitsingen und mit dem eigenen Bild verbinden kann. Das sieht oft witzig bis albern aus und war so erfolgreich, vor allem in den USA, dass die Firma hinter Douyin, ByteDance aus Peking, die amerikanische Konkurrenz kaufte für $1 Milliarde. Mit Douyin kann man wohl Geld verdienen, auch mit Hilfe von Internetberühmtheiten. Man bewirbt sich gegenseitig. Aber Douyin spielt nicht nur in Promi-Restaurants, sondern auch in westchinesischen Küchen von ganz normalen jungen Leuten wie Lu Wenlong und Zhang Chuanfang. Wenn du dich für Kuchenbacken interessierst, so wie ich, dann gibt es dafür einen Hashtag. Du kannst anderen folgen und sehen, was die so machen. Diese App macht mich einfach fröhlich. Zhang Chuanfang hat Spaß. Das merkt man. Sie lacht die ganze Zeit, während sie Douyin benutzt. Wie sie hat jede sechste Chinesin die App auf dem Smartphone. Insgesamt gibt es wohl mindestens 100 Millionen Nutzer.
Über Douyin, die beliebteste iPhone-App der Welt, berichtete Markus Pfalzgraf. Das war's von uns. Michael Springer in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.